Diesmal habe ich wieder mal eine Geschichte vorher. Die habe ich vor langer Zeit, vor einigen Jahren, schon mal gelesen, aber sie hat mir sehr gut dazu gepasst, zu den Gedanken, die ich mir zu der Predigt gemacht habe und die auch dann zu einer Predigt geworden sind, diese Gedanken. Alle Jahre wieder wird die Ausstellungshalle eines Einkaufszentrums in eine künstliche Schneelandschaft verwandelt. Auf weißer Watte stehen Rentiere zwischen Plastiktannen und versetzen Alt und Jung in märchenhafte Weihnachtsstimmung. Vor einigen Jahren wagte dort eine christliche Gruppe in dieser Szenerie hinein, ein paar kirchliche Weihnachtslieder zu singen. Das erregte Unmut. Jetzt wollen sich die Christen auch noch Weihnachten unter den Nagel reißen, war eine der Meldungen. Vielen ist anscheinend nicht mehr bekannt, dass Weihnachten eben ein christliches Fest ist. Man feiert nicht die Geburt Jesu, sondern stattdessen das Fest der Familie und des gegenseitigen Sich-Beschenkens. Man kann also Weihnachten auch ohne Christentum, ohne Jesus und ohne Glauben stimmungsvoll feiern. Eine treffliche Geschichte über das verquere Verständnis von Weihnachten. Stimmung, Gefühle, Zusammenkommen, Feiern, Feiern am Adventmarkt oder zu Hause und so weiter. Das prägt bei vielen das Fest. Wo bleibt da Christus? Hat mal auch jemand gesagt, mit Weihnachten haben wir kein Problem. Mit Jesus schon. Er ist außen vor. So feiern eben viele Advent und Weihnachten. Und es geht mir heute aber nicht darum, das anzuprangern, auch nicht, wie mit dieser biblischen Botschaft Christ, der Retter ist da, umgegangen wird. In meiner Predigt vor 2 Wochen über Maria, die Mutter Jesu, und ihren wunderbaren Lobpreis, ja, vielen Dank, heute kann ich es brauchen, ja, Dankeschön. Über den wunderbaren Lobpreis, da klang ja schon an, dass wenn wir schon glauben, Weihnachten feiern zu müssen, jedes Jahr die Frage an uns Christen ergeht, wie wir, die Gläubigen, mit der Botschaft der Engel, euch ist heute der Heiland geboren, umgehen. Das Lied Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, das entspricht nicht wirklich unserem Glauben. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob der Termin oder die Jahreszeit stimmen, ob Schnee liegt, ob Adventkranz oder Christbaum illuminiert sind. Alle Jahre wieder geschieht für uns etwas anderes. Wir werden an das Unfassbare erinnert, dass Gott sich nicht zu groß, nicht zu gut und auch nicht zu heilig war, um in einem kleinen Kind Mensch zu werden. Das soll und will erfasst werden von unseren Herzen, von unseren Sinnen und Gedanken. Damals im Stall von Bethlehem gab es nichts zu feiern. Man möchte es nicht wahrhaben, aber es gab damals nichts zu feiern. Und schon gar nicht so, wie es heute geschieht. Maria und Josef waren ja allein im Stall und erst einmal waren sie mit der Geburt ihres Kindes beschäftigt. Dass sie glücklich waren, als das Kind geboren war, steht außer Frage. Aber als Feierlaune kann man das nicht bezeichnen. Stellt euch vor, fern von daheim, ohne die bewährten Hilfsmittel, vielleicht hatten sie ein bisschen was mit, aber das ist nicht das gleiche wie zu Hause, ohne die notwendigen Gegenstände, nur ein behelfsmäßiges Kinderbett und ohne Hilfe, nämlich ohne Hebamme, das motiviert, glaube ich, auch nicht zum Feiern. Zum Dankbarsein schon, aber zum Feiern. Auch die strahlend helle Erscheinung des Engels und seine Ankündigung bei den Hirten: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr findet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das war nun wirklich auch kein Aufruf, jetzt ein großes Fest auszurichten. Es lässt auch nicht darauf schließen, dass die Hirten jetzt gleich eine große Party gestartet haben. Die Freude der Hirten motivierte sie vielmehr, das Erlebte weiterzuerzählen. Wer wirklich feierte, würde ich sagen, aber auf ganz andere Weise, waren die sogenannten himmlischen Heerscharen. Mit einem Lobpreis auf Gottes Wirken in dieser Welt. Von ihnen hieß es, sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen eines Wohlgefallens. Als Musiker hätte mich immer schon interessiert, mit welcher Melodie haben sie das gesungen? Hatten sie eine Begleitung? War es mehrstimmig, wie in der Vergangenheit viele Komponisten diesen Text vertont haben, und hatten sie Instrumente? Und welche? Das könnte schon wirklich fast ein Feiern gewesen sein. Ehre sei Gott. Und dann aber fragte ich mich: Ehre sei Gott mit Fragezeichen? Ist das etwas, was in den vergangenen 4 Wochen, außer in Liedern natürlich, zu hören und zu spüren, zu erfahren war und auch gefeiert wurde? Außer vielleicht natürlich in Gottesdiensten, in der Kirche und in Gemeinden. Der Trubel und die Werbung und die beleuchteten Straßen und Weihnachtsmärkte, die stehen im krassen Gegensatz zu dem stillen, höchstens vom Schrei eines Babys unterbrochenen Ort in einem Stall mit seiner sicher nur kärglichen Beleuchtung durch 1-2 Öllampen. Natürlich haben die Lichter hier bei uns in dieser dunklen Jahreszeit, wir sind schon wieder so weit, dass es dunkel wird, und als Symbol für den Heiland der Welt, der sich ja selbst als Licht bezeichnet, haben ihre Berechtigung und ihren Reiz. Aber ist da wirklich Jesus drin zu sehen? Hat er Platz zwischen den tausenden Angeboten und Paketen und Weihnachtsbäumen und sonst allem möglichen Krimskrams? Wird er als Licht der Welt erkannt und als Licht der Welt für das persönliche Leben angenommen? Ein bisschen ein anderer Gedanke. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr konsequent, und es waren wirklich schon 2 Monate, auch im Urlaub in Israel, was mich übrigens immer sehr berührt hat, dass ich wusste, dass ich höchstens 50 Kilometer von Jerusalem und 60 von Bethlehem entfernt dort bin, am Toten Meer. Ich habe also in den vergangenen 2 Monaten in Israel, auch in Israel, viel Zeit darauf verwendet, im Neuen Testament Tag für Tag, was ich übrigens noch nie so gemacht habe, 1 oder 2 Kapitel in den Briefen der Apostel zu lesen. Erst in den kleineren, kürzeren, wie Epheser, Galater, Philipper und so weiter, und dann in den ausführlicheren. Ich wollte wissen, ob ich in Bezug auf die Geburt Jesu und den Heiligen Abend oder Weihnachten vielleicht etwas finde oder vielleicht gar übersehen habe. Gibt es Hinweise derer, die mit Jesus gelebt und ihn als Messias erfahren haben, seinen Geburtstag besonders zu begehen? werden wir von einem oder anderen Apostel aufgefordert, seines Geburtstags zu gedenken und ihn auch gebührend zu feiern? Meine Recherche war, wie ihr euch denken könnt, sehr unergiebig, denn ich denke, viele von euch kennen die Bibel schon ganz gut, dass sie sich gewundert hätten, wenn sie so etwas mal gefunden hätten. Ein paar wenige Bibelstellen gibt es da oder gab es da, die man mit gutem Willen auf die Geburt Jesu beziehen oder mit der Geburt in Verbindung bringen konnte. Ich fragte mich, war das für Jesus selbst nicht wichtig? Hat er nie Geburtstag gefeiert? Hat er das Ereignis nie erwähnt oder seinen Jüngern erzählt? Hat er vielleicht von seinen Eltern nie etwas darüber erfahren? Und wenn, ging dann seine Mission weit über das Geschehen in Bethlehem hinaus? Der Apostel Paulus hat im Galaterbrief einmal einen kleinen Hinweis gegeben. Wir haben ihn von Daniel letztes Mal in seiner Predigt schon gehört, diese Stelle im Galaterbrief. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist ein recht konkreter Hinweis. Aber schon im nächsten Satz ist dem Paulus das Evangelium so wichtig, dass er sagt, dieser Sohn ist unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste. Damit wir die Kindschaft empfingen. Erlösung, das war dem Paulus wichtig. Das ist das Stichwort. Natürlich ist das jetzt keine Abwertung der Ereignisse von Bethlehem, aber wir sehen bei Paulus die Stoßrichtung, die Zielrichtung, um die es ihm immer ging. Erlösung, Befreiung, Rettung und Kinder Gottes werden. Das war von Anfang an auch der Wunsch Gottes, erst für sein Volk. Das steckt übrigens in dem Satz, den wir gerade gelesen haben, vom Gesetz erlöste. Damit war natürlich sein Volk und mit seinem Gesetz gemeint. Und dann für alle Menschen Erlösung. Und nicht, und das ist ganz wichtig, nicht das Kind im Stall erlöst. Sondern es musste ein erwachsener Mensch sein, der später an unserer Stadt die Strafe erlitt, die eigentlich uns Sündern zugedacht war. In Jesaja 53 ist das so schön formuliert, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein derartig starker Satz. Die Strafe liegt auf ihm. Ja, wenn wir nicht glauben und nicht wissen, dass wir Strafe verdient hätten, weil wir Sünder sind, dann bringt uns dieses Wort natürlich nichts. Aber die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und wie viele Menschen haben nicht Frieden? Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Interessant ist doch auch die Formulierung von Paulus, als die Zeit erfüllt war. Gott hat über Jahrtausende Zeiten erfüllen lassen, in denen er für sein Volk und alle anderen Völker auch übrigens aktiv geworden ist und Wichtiges und Weitreichendes bewirkt hat. Und dazu gehörte auch seine eigene Ankunft als Mensch und als Erlöser seines Volkes und der ganzen Menschheit. Denken wir nur, wie oft seine Geburt und seine Erlösungstat in der Tora und von den Propheten angekündigt war. Und alles ist so eingetreten. Das lässt übrigens den hundertprozentigen Schluss zu, dass auch die Weissagungen unserer Zukunft so eintreten werden, wie unser Gott sie verheißen hat. Im Brief an die Philipper, im 2. Kapitel, eins meiner Lieblingsbibelstellen, wird Paulus noch deutlicher, was die Geburt anbelangt. Hier strahlt uns das ganze Evangelium in kompakter Form entgegen. Er schrieb da, er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er entäußerte sich selbst. Was heißt das? Er ging heraus aus seiner sicheren Umgebung bei seinem Vater. Und er nahm, man beachte, nicht nur Menschengestalt, sondern Knechtsgestalt an. Gott nimmt Knechtsgestalt an. Er unterwarf sich den Menschen als Knecht und Diener. Max und ich, wir haben das heute schon besprochen, dass wir Diener sind füreinander. Gell? Genau das möchte uns ja auch das Bild vom Kind im Stall, das als Gott Mensch geworden ist, überdeutlich zeigen. Ein hilfloses Kind. Das ist Gott, so wie er sich da in dieser Geschichte darstellen wollte. Aber Paulus bleibt bei dem Bild nicht stehen, sondern er streicht die Quintessenz, den Grund der Menschwerdung besonders heraus mit dem Satz, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam. Er war gehorsam bis zum Tod. Und das ist dem Paulus zu wenig. Ja, zum Tod am Kreuz. Daran war Paulus in dieser wunderbaren Botschaft gelegen. Ich habe übrigens vor längerer Zeit, aber jetzt schon im Advent, einen interessanten Satz gelesen. Menschen haben überhaupt kein Problem, das kleine Kind in der Krippe zu feiern. Und es gibt auch genug Geschichten dazu und Theateraufführungen von Kindern und so weiter. Kein Problem, das Kind in der Krippe zu feiern und auch zu verehren. Denn so niedlich wie es ist, stört es dort in der Krippe überhaupt nicht und tritt auch niemandem zu nahe. Ganz anders im Gegensatz dazu der erwachsene Jesus, der 3 Jahre unter den Menschen wirkte und bezeugte, dass mit ihm Gott in unsere Gegenwart getreten ist, um dann ans Kreuz zu gehen für unsere Sünden und unsere Erlösung. Das schmeckt den Menschen nicht. Das stört, das rüttelt auf, das hindert auch die Weihnachtsfreude. Darum heißt es auch im Johannesevangelium bezeichnenderweise, das Licht, Jesus, scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und es heißt auch im Johannes, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was Jesus selbst nicht fassen konnte, zum Beispiel als er über Jerusalem, das ihn ablehnte, weinte, wird hier einfach als traurige Realität berichtet. Aber es wäre nicht Gott und sein Evangelium, wenn es nicht auch die andere, gleich danach, die gute Botschaft gäbe. Aber allen, heißt es dort, die ihn aufnahmen, also die das Kind im Stall und den Erlöser am Kreuz aufnahmen, denen gab er, und das ist so ein kräftiges Wort von Paulus, hätte man auch anders formulieren können, denen gab er Macht, seine Kinder zu werden. Denen sagt er, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater dann schließt er noch an, voller Gnade und Wahrheit. Weihnachten ist ein wunderbares Fest für uns wiedergeborene Christen, bei dem wir nicht nur Gott, der Mensch geworden ist, feiern dürfen, sondern die ganze Heilsgeschichte mit dem Tod am Kreuz und Auferstehung und letztlich die Auffahrt zum Vater im Himmel. Die Krippe und das Kreuz, beide übrigens bezeichnenderweise aus Holz, und der vom Grab gewälzte Stein gehören untrennbar zusammen. Wer sich übrigens mal die Mühe macht, das habe ich ja gemacht, ich wollte nur auf etwas stoßen, was die Geburt betrifft, aber wer sich mal die Mühe macht, kontinuierlich in den Briefen der Apostel zu lesen, die werden entdecken, dass die Apostel, nicht nur der Paulus, immensen Wert drauf legten, die Herrlichkeit des Herrn, den Opfertod am Kreuz und den Auferstandenen zu preisen. Ich würde nicht fertig werden, wenn ich alle die entsprechenden Bibelstellen euch aufzählen wollte, aber ich denke, viele von euch kennen auch viele von den Bibelstellen. Für uns zeigt sich das Leben Jesu von den Anfängen über sein Wirken unter den Menschen bis zum Tod und der Auferstehung wie eine Transformation, wie eine Metamorphose. Das kleine, liebliche Kind in der Krippe wird zum Erwachsenen, der aber am Ende wieder nicht zum Kind, aber zum wehrlosen, unschuldigen Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, dorthin mutiert. Es ist einfach schwer zu verstehen. Jesus, der Sohn Gottes, lässt sich vom Henker ans Kreuz nageln und wehrt sich nicht und sagt kein Wort. So schweigsam wie das Baby in der Krippe. So wie es begonnen hat, so hat es auch aufgehört. Und das alles wegen mir. Ja, und ich sage natürlich auch wegen dir und wegen euch. Aber als ich gerade diese Predigt gemacht habe und auch in den Briefen gelesen habe, da habe ich das manchmal einfach für mich so persönlich in Anspruch genommen, dass ich mir gedacht habe, das alles ist passiert, alle anderen Menschen geht das nichts an. Es ist nur wegen mir. Mich betrifft es. Ich bin der. Und ich war auch dabei bei dem Henker und habe die Nägel mit reingeschlagen. Weil wir verloren wären ohne diese Gnade Gottes. Darum ist das passiert. Aber genau darin zeigt sich eben diese unendliche Liebe Gottes. Nur wer die tiefe Verlorenheit an sich erkennt, weiß den Wert dieser Tat zu schätzen. Ich habe mich auch gefragt, wieso Gott diesen Weg, für uns ist schon so selbstverständlich, aber trotzdem, bei dieser Predigt habe ich mich gefragt, wieso Gott diesen Weg auf die Erde gewählt hat. Er hätte 100 andere Möglichkeiten der Erlösung gehabt. Aber er wurde als kleines Baby, als Mensch geboren. Und er wuchs als Mensch genauso wie wir zum Erwachsenen heran und lebte unter den Menschen. Und als Mensch ohne Sünde im Gegensatz zu mir, musste er verurteilt werden. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, kein Engel, kein Opfertier, wie es noch die Juden immer gepflegt haben, kein Superman, keine Kreatur, kein Avatar, geschaffen von einer KI, von einer künstlichen Intelligenz, hätte stellvertretend für uns ans Kreuz gehen können. Er, Jesus, musste für uns leiden, weil er der Gottessohn war. Er musste die unglaublich furchtbaren, unmenschlichen Qualen erleiden und am Kreuz durch unsere Sünden von Gott getrennt und verlassen werden. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat aber nicht so leise, wie ich jetzt gesagt habe. Möglicherweise hat er das gerufen und gar geschrien. Aber genau damit ebnete er unseren Weg zum Vaterherzen. Zum Abschluss noch ein Blick auf den Brief von Titus, was ich auch gefunden habe, wo er im 2. Kapitel schreibt: Es ist erschienen die heilsame Gnade. Ich finde das so einen schönen Begriff. Die heilsame Gnade Gottes. Allen Menschen, schreibt der Titus. Und erzieht uns, dass wir besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der, da kommt wieder die Herrlichkeit, die Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Durch all das sind wir Gottes Eigentum geworden. Es ist mir, glaube ich, all die vergangenen Jahrzehnte nie so bewusst geworden, dass wir Eigentum sind. Er hat dieses Volk zum Eigentum gemacht, das eifrig wäre zu guten Werken. Weihnachten ohne Kreuz und Karfreitag gibt es nicht. Jesus ist geboren, um für unsere Sünden zu sterben. Gott sei es gedankt. Das darf aber bitte unsere Weihnachtsfreude nicht mindern oder gar hindern. Im Gegenteil, so kommt die Liebe Gottes klar zutage und klar in unser Leben. Weihnachten ist eben mehr als nur Tradition. Gott selbst wird Mensch und teilt unser Leben. Das ewige Wort kommt in unsere Welt, voller Gnade und Wahrheit. Das Licht scheint in der Finsternis, auch in unseren persönlichen Dunkelheiten. Diese Zusage schenkt Hoffnung und lädt zum Staunen und zum Freuen ein. Das wollen wir auch tun im Gebet. Ja, Herr, wir freuen uns über das, was wir in deinem Wort, das uns überliefert worden ist, das du zugelassen hast und das du selbst durch deinen Geist geschrieben hast, sowohl das Erste Testament als auch das Zweite Testament mit den Evangelien und mit den vielen Briefen, in denen wir angeleitet werden, dieses Evangelium zu verstehen und auch angeleitet werden, dieses Evangelium anzunehmen. Das alles hast du uns geschenkt. Und du hast uns auch den Glauben geschenkt und das ewige Leben. Durch dich, Herr Jesus Christus, dürfen wir diese Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben, durch deinen Tod am Kreuz. Und dadurch, dass du in diese Welt gekommen bist, aufgrund dieser Geschichte, die wir nachlesen dürfen, aber das Evangelium ist alles zusammen, so wie wir es gerade gehört haben, in der Predigt. Von Anfang bis zu Ende, und es ist noch kein Ende, sondern bist aufgefahren zu deinem und zu unserem Vater. Und du hast versprochen, du willst den Tröster senden, den Heiligen Geist. Und das ist unser Tröster und das ist auch unsere Kraft, mit der wir unseren Glauben leben wollen und mit dieser Kraft wir weitergehen wollen bis an unser Lebensende. Und du, Herr Jesus Christus, wirst wiederkommen. Wann ist nicht wichtig. Wichtig ist, wir sind bereit dazu. Wir danken dir, dass wir vielleicht dich noch sehen dürfen in dieser Zeit oder dass du kommen wirst und uns alle zu dir, zu deinem Vater holen wirst. Wir freuen uns darauf. Wir wollen uns freuen darauf. Gib uns den Frieden, schenk uns dein Shalom und schenk uns deinen Segen für den Rest des Tages und die Tage, bis wir wieder uns versammeln. Amen.